Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn man so will, ist Slavoj Žižek der Betreiber des größten philosophischen Whirlpools der heutigen Zeit. Seine Gedanken sprudeln förmlich aus ihm heraus und sich darauf einzulassen, ist meist ein anregendes und belebendes Erlebnis. Da trifft Psychoanalyse auf Politik, Hollywood auf Kapitalismuskritik und zwischendurch taucht Lenin immer wieder auf. Seit fast 3 Jahrzehnten wirbelt der slowenische Denker mit seinen Thesen Europa auf und hat sich so einen Ruf erarbeitet als geistreicher Kulturkritiker und als Popphilosoph. In diesem Monat feiert Žižek seinen 70. Geburtstag. Das ist aber kein Grund, die Intensität des Whirlpools auch nur ansatzweise runterzuschalten. Gerade erscheint nämlich sein neues Buch »Wie ein Dieb bei Tageslicht – Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus«, in dem der Marxist Žižek der Frage nachgeht, warum wir nicht sehen können, was nach dem Kapitalismus kommt. Und er ist hier zugeschaltet aus Ljubljana. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hier bin ich.
Am 21. März feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Können Sie mal den Satz vollenden? Wer mit 20 nicht links ist, der hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch links ist, hat keinen Verstand. Und wer mit 70?
Well, if you are like me, then when you are 70, the first thing I would have done would be to arrest and send those.
Also als erstes würde ich erstmal denjenigen verhaften lassen, der diesen Blödsinn behauptet, dass man mit 20 links und mit 40 rechts sei, und würde ihn direkt in den Gulag schicken. Also ganz im Gegenteil. Ich finde ja, dass alle interessanten Denker heutzutage mit den Jahren immer radikaler werden. Vielleicht, wenn man jung ist, dann glaubt man noch so ein bisschen an diese Illusion des Liberalen, der liberalen Demokratie. Aber je älter man wird, umso eher realisiert man, das funktioniert einfach nicht.
It doesn't work. That at least is the situation with me.
Und was bedeutet das, wenn man darauf schaut, wie sich Ihr Werk verändert hat? In den letzten Jahren sind Sie immer mehr dazu übergegangen, auch aktuelle Politik zu kommentieren, also Macron, Trump und Migration. Heißt das, dass Sie weniger radikal geworden sind oder radikaler?
More radical, but at the same time more critical.
Ich kann dann den berühmten Spruch von Mao Zedong zitieren: Im Himmel herrscht Unordnung, also ist die Situation unter Kontrolle. Aber wir leben wirklich in einem sehr gefährlichen Moment mit sehr chaotischen Zügen, und ich kann nur dafür plädieren, dass wir die Nerven nicht verlieren. Ganz im Gegenteil, wir müssen die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und radikaler denken. Und je radikaler ich aber werde, umso kritischer bin ich auch mit allen Formen der linken Parteien. Das betrifft die etablierte Linke wie die Sozialdemokratie, ebenso wie die radikale Linke, die ich als eine radikale, opportune Partei bezeichnen würde, weil es ist ja so einfach, radikale Thesen in die Welt zu setzen, von denen man ganz genau weiß, dass keinerlei Taten folgen können.
Of the established left in all its version, from the standard social democratic left up to the very comfortable radical left.
Das heißt, die Linke hat es sich bequem gemacht, die radikale Linke, in dieser Form der Opposition, so wie bei Hegel mit der schönen Seele. Also muss ich eigentlich sagen, dass ich ein Pessimist bin, und wenn die Welt so weitermacht, dann führt das direkt in eine Katastrophe.
So you can easily act like Hegelian schöne Seele, beautiful soul. You don't admit to yourself how comfortable your position is. So I'm a pessimist, basically. I think maybe something will come out of it, but if the world goes on the way it goes on now, we are approaching a catastrophe.
Lassen Sie uns genau darauf gucken. Sie sagen, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Es sind chaotische Zustände. Sie kritisieren gleichermaßen aber auch, dass die Welt entpolitisiert ist. Und Sie fordern eine Politisierung unserer Gesellschaft. Aber ich muss fragen, sieht man an jemandem wie Trump nicht gerade, dass eine Politisierung, wie er es ja tut, fast im Stile von totalitären Herrschern, alles und jeder muss politisiert werden, dass das politische Debatten unmöglich macht und in die Katastrophe führt?
No, I think the true catastrophe is, and this brought me many enemies, the true catastrophe is that to what Trump reacts. That's why I never accepted this.
Nun, die echte Katastrophe besteht ja darin, und diese Aussage hat mir viele Feinde beschert, dass ja Trump auf etwas reagiert hat, was es schon gab. Warum ist Trump überhaupt möglich geworden? Das ist doch die richtige Frage. Und nicht die Frage, Trump ist dieser üble Faschist und wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen uns alle gegen ihn zusammenschließen, um diesen Trump und diese faschistischen Ideen zu zerstören. Nein, die wahre Frage ist doch, wie war Trump überhaupt erst möglich? Und möglich gemacht hat ihn ja eigentlich dieses linksliberale, politisch korrekte Denken, diese Hegemonie, die aber die richtigen Antworten nicht mehr gefunden hat. Und dieses Tonangebende in diesem linksliberalen Denken, da hat irgendetwas gefehlt. Und dieses Scheitern der Linksliberalen hat Trump sozusagen erst die Tür und Tor geöffnet. Wenn man darüber nachdenkt, wie man Trump schlagen will, dann muss man mit Selbstkritik anfangen. Man muss sich wirklich die Frage stellen, welche Fehler haben Hillary Clinton und die Demokraten in den USA gemacht? Und wenn wir auf unsere Länder hier in Europa schauen, auch Macron und so weiter, dann liegt doch das tiefere Problem darin, dass die Linke zurzeit überhaupt kein alternatives Projekt hat. Also ich sehe bei der Linken keine alternativen Projekte. Und wenn wir uns die radikale Linke anschauen, Syriza in Griechenland oder in Venezuela, dann ist auch da alles nur schrecklich schiefgelaufen.
I don't think the left has an alternative project. I think that whenever a more radical left tried to take power from Syriza to Venezuela and so on, something went terribly wrong.
Man kann ja sagen, es gibt ein alternatives Projekt und das heißt linker Populismus, wie beispielsweise die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe ihn fordert. Halten Sie das für eine gute Alternative?
No, absolutely not. I always hear that at least this works. Show me one example where it worked, my God. Did it work in Venezuela? Did it work in Argentina, where Chantal Mouffe was practically... Ein Staatsphilosoph, der State-Philosopher.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Nennen Sie mir doch nur ein Beispiel, wo linker Populismus funktioniert hätte. Etwa in Venezuela oder in Argentinien? Nein. Aber wenn man Populismus auf das zurückführt, was er semantisch eigentlich ist, nämlich dass man das Volk ansprechen möchte, dann ist natürlich Populismus etwas Urdemokratisches, weil es geht ja nur darum, dass man Macht durch freie Wahlen gewinnt. Aber natürlich ist Populismus etwas, das darüber hinausgeht, weil heutzutage, finde ich, liegt der Kern des Populismus darin, dass man einen Feind immer von außen braucht. Für Rechte sind das beispielsweise Migranten, für andere sind es die reichen Superkapitalisten. Diese Vereinfachung von Ideologien, die macht es den Populisten so leicht und das ist das wahre Problem. Und als radikaler Pessimist gehe ich sogar noch weiter und sage, Podemos beispielsweise, eine Organisation, die ich ja wirklich unterstützt habe, aber sie meinten ja beispielsweise, es gibt kein Links und kein Rechts mehr. Man soll sozusagen auf das hören, was die Leute wirklich bewegt, sozusagen die authentische Stimme des Volkes. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir dabei irgendetwas Interessantes gelernt hätten.
Let's take Podemos. I supported them. But Podemos has the idea of forget big ideologies, who cares, left, right and so on. Let's listen to the real people and their authentic, real concerns, what they care about. I don't think that in this way we will learn anything interesting.
Das bedeutet aber, also Sie sagen letztlich auch diese Positionierung, wir gegen die, egal ob das auf der linken oder auf der rechten Seite ist, funktioniert nicht. Auch das sich orientieren am Volk funktioniert nicht. Wäre dann nicht ein wirklich radikaler Ansatz zu sagen, wir brauchen einen demokratischen politischen Konsens?
Wir brauchen einen wahren Konflikt. We need a more brutal conflict. The first step to see is that, for example,
also was wir brauchen, ist einen viel brutaleren Konflikt letztendlich. Es reicht nicht aus, immer diesen Antagonismus aufzustellen. Auf der einen Seite haben wir diese liberalen Bewegungen, dieses liberale Denken, MeToo, politische Korrektheit. Und dann auf der anderen Seite haben wir Neofaschismus, eine neue Rechte, Rassisten, Leute, die Ausländer und Migranten hassen. Ich glaube, dieses Problem ist einfach eine Vereinfachung.
Tell me, in what would this consensus concretely consist? More rights for women, gay rights, Me Too. I agree with all of that. With one big proviso. I think that...
Und natürlich hört es sich schön an, von einem demokratischen Konsens zu sprechen, aber sagen Sie mir doch mal bitte, worin besteht denn dieser demokratische Konsens? Und all diese Bewegungen, die wir zurzeit haben, wenn es um MeToo geht, wenn es um die Rechte von Transgender geht, von Frauen, das sind alles Bewegungen, mit denen ich mich sehr solidarisch erklärt habe, aber man muss sie halt auch kritisch sehen. Und man muss eben auch sehen, dass da einiges in eine falsche Richtung gelaufen ist und sogar sehr, sehr schief gelaufen ist. Diese alte schwarze Dame, es tut mir schrecklich leid, dass ich gerade ihren Namen nicht weiß, die MeToo vor über 10 Jahren gegründet hat, hat neulich einen herrlichen Text geschrieben, in dem sie sich ganz aggressiv gegen gewisse Tendenzen der politischen Korrektheit und der MeToo-Bewegung geäußert hat, indem sie nämlich meinte, man setzt einfach einen falschen Akzent auf Hollywood-Stars, die sexuelle Nötigung erfahren haben und vergisst dabei eben Millionen von Frauen, die auch leiden. Hier müssen wir einfach kritischer werden, auch was diese politische Korrektheit angeht, weil es ist ja Quatsch zu sagen, die waren zu radikal. Warum waren die zu radikal?
Political correctness, I think, is not too radical. They go too far, we should be more moderate. It's a totally false radicality.
Wie gehen wir damit um? Also, Sie haben 1998 schon ein Plädoyer für Intoleranz gehalten, eine starke Dosis Intoleranz.
Ja,
macht
ja.
uns das toleranter?
Nein, warum? Was meinen Sie? What do you mean by tolerance? I still think more than ever that we in some sense, a very specific sense, oh my God, I'm not a racist, anti-feminist and so on and so on.
Ja, wir müssen natürlich hinterfragen, was soll diese Toleranz uns denn bringen? Was bedeutet denn diese Form der Toleranz? Und ganz im Gegenteil, ich plädiere für eine Form der Intoleranz, aber nicht in diesem klassischen Denken, dass man nur Rassismus gegenüber und Rechtsradikalen intolerant gegenüber sein sollte, sondern wir müssen auch die sogenannten liberalen Demokratien hinterfragen. Dieses liberale Denken, da müssen wir auch intolerant gegenüber sein und uns nicht davor scheuen, hier Kritik zu üben. Ansonsten, wenn wir das nicht tun, verfallen wir nur in die alten Grabenkämpfe. Und hier, in der Beziehung bleibe ich ein sehr linker Denker, glaube ich, wir brauchen eine ganz radikale linke Vision.
Rejection of it. Because in this way we will just pursue the old battles. And I think, here I remain a leftist, we need a new, more radical leftist vision. Otherwise we will all become like France.
Sie hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Slavoj Žižek, der slowenische Philosoph und Kulturkritiker. Ein Lebensthema von Ihnen, Herr Žižek, ist die Ideologie, also Kritik im vermeintlich postideologischen Zeitalter, wie ja immer gesagt wird. Und Sie veranschaulichen das, wie ich finde, ganz schön in dem Film A Pervert's Guide to Ideology. Da haben Sie das Beispiel von dem Film They Live von 1988. Ja. Und man sieht dort, wie die Ideologie omnipräsent ist auf Bildschirmen, Werbeplakaten, aber niemand kann die sehen, außer einer einzigen Person, die eine spezielle Brille aufzieht. Was genau sehen wir heute, wenn wir diese Brille aufziehen?
That's a very nice question. First, what I like in that film, just one point, is that usually we perceive ideology as eine Brille, no? And then the idea is take off the glasses and see things the way they really are and so on and so on.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Aber was ich an diesem Film eben so mochte, ist, dass er Ideologie wie durch eine Brille sieht. Nimmt man die Brille ab, dann erkennt man es nicht mehr. Und das war sozusagen ein bisschen die Message von diesem Film, dass Befreiung auch wehtut. Man muss also eine Brille aufsetzen. Diese Radikalität an dem Film, die hat mir wirklich gefallen. Natürlich können wir sagen, wir leben in einer postideologischen Ära. Die großen Ismen des 20. Jahrhunderts, Kommunismus, Faschismus, Liberalismus, funktionieren heute nicht mehr, sondern das tonangebende, die tonangebende Haltung heute liegt in einer Art von zynischem Zweifel. Man geht davon aus, Politik ist sowieso korrupt, das kann man sowieso nicht mehr ernst nehmen. Also soll jeder doch irgendwie versuchen, so zu sein, wie er wirklich ist. Und irgendwie daran teilnehmen, aber das ist natürlich auch nur wiederum eine Vision und eine Utopie und auch ein Trugschluss.
Corrupte, don't take it too seriously, try to realize your potential, be the one who you really are. So this kind of participating in the ideological game, but with the illusion that you are not really in it.
Das bedeutet aber, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, das bedeutet aber, dass dieser zynische Zweifel auch Ausdruck ist von einer Ideologie, dass man nur glaubt, man sei ideologiefrei. Und jetzt schreiben Sie über diesen Verblendungszusammenhang, wenn man so will, in Ihrem neuen Buch Wie ein Dieb bei Tageslicht, dass wir uns längst eigentlich in einem Zeitalter befinden, in dem sich der Kapitalismus auflöst, wir in einem Übergangsstadion sind, das aber wiederum nicht sehen können. Gleichzeitig aber sagen Sie, dass Ideologie besonders gut dann funktioniert, wenn kaum jemand daran glaubt. Das wiederum setzt aber ja voraus, dass man die Ideologie von außen betrachten kann. Ist das nicht ein Widerspruch in Ihrem Denken?
I don't think so, because first, this second point, that ideology functions if you don't really, when, especially well, when you don't really believe in it.
Nun, wenn ich dann nochmal auf diese beiden Punkte zurückkommen kann, also Ideologien, die eben nicht mehr funktionieren oder am besten dann funktionieren, wenn man nicht wirklich an sie glaubt, das kann ich sehr anschaulich zeigen, an dem Beispiel, als ich jung war im kommunistischen Jugoslawien, weil Slowenien ist eigentlich ein viel zu kleines Land für ein Zentralkomitee und all diese kommunistischen Institutionen. Aber auf jeden Fall war es ja so, dass man diesen Zweifel brauchte. Man musste in gewisser Weise am kommunistischen System zweifeln, weil wenn man nicht gezweifelt hat, wenn man wirklich an das geglaubt hat, machte man sich ja in Augen des Regimes schon wieder verdächtig. Man war ja kurz davor, wirklich ein Dissident zu sein.
They were already suspected to be one step from becoming dissidents. Second point, what I meant with this, something new is emerging, we don't know what, and so on and so on. I would give you an example. It's very easy to say, everybody is repeating this today, yes, how communism didn't work, blah, blah, blah.
Okay, und das war ja dann eben auch etwas sehr Gefährliches. Das zweite Beispiel, was ich meine, natürlich ist es sehr bequem, immer zu sagen, Kommunismus hat nie funktioniert, bla bla bla, etc. Und im Großen und Ganzen stimmt das ja auch. Aber wenn wir uns zum Beispiel ein Land wie China nehmen, dann sieht das wieder alles ganz anders aus. Und dieser Traum von Fukuyama, der ist nun wirklich vorbei. Dieser Traum von Fukuyama bestand ja darin zu sagen, ja, die liberale westliche Demokratie ist eben das Beste, was der Mensch hat. Aber dann schauen wir uns doch mal China an. Es gab ja immer zwei Dinge, die die Linke ganz besonders gehasst hat. Das waren auf der einen Seite autoritäre, diktatorische Systeme und auf der anderen Seite ein ganz brutaler Kapitalismus, der nur dafür sorgt, dass die Leute ausgebeutet werden, dass man zu einem Workaholic wird und nichts anderes mehr macht, als zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt China anschauen, hat eigentlich China genau diese beiden Punkte perfekt miteinander verbunden. Es ist ein ganz brutaler Kapitalismus, der in China herrscht, und das Land ist super autoritär. Irgendwie hat China es geschafft, dass das funktioniert. Das heißt, man kann also sagen, der Kommunismus hat ja eine Formel gefunden, die gut funktioniert. Und das sieht man am Beispiel von China. Und wenn ich sage, wir leben in einer Übergangsphase, für die es noch gar kein richtiges Wort gibt, dann meine ich genau das. Dann meine ich diese Erdogans, Putins in gewisser Weise. Da entsteht gerade etwas Neues und man weiß noch nicht, wie man es nennen soll. Und China hat eben, da ist die große Frage, ist China jetzt ein kapitalistisches Land, was den Kapitalismus perfektioniert hat, oder hat der Kommunismus gewisse Elemente des Kapitalismus einfach nur perfekt aufgenommen? Was man sagen kann, China hat wirklich einen autokratischen Kapitalismus geschaffen, der gut funktioniert.
Still Kapitalismus, is it communism with integrated elements of capitalism or whatever? It's some kind of authoritarian capitalism which obviously works.
Aber Herr Žižek, wie passt das zusammen? Also Sie sagen, wir sehen, dass der autoritäre Kapitalismus sich gerade aus einem kommunistischen System heraus etabliert. Ja. Gleichzeitig versuchen Sie seit zwei Jahrzehnten, Lenin und den Marxismus wiederzubeleben. Ist das nicht ein bisschen verwirrend und auch rückwärtsgewandt? Sind Sie da nicht völlig auf dem falschen Trip?
Ah, wait a minute. Now, okay, we don't have time to go into it, but let me be here very clear. There is of course a lot of irony, but not cynical irony in my reference to Lenin. The Lenin that I like, let me just give you some hints. First,
also uns fehlt jetzt die Zeit, diese ganze Komplexität von Lenin hier zu erörtern, aber lassen Sie mich eins klar sagen. Mein Lenin, den begleite ich ironisch, aber nicht zynisch ironisch. Und ich sage jetzt auch nicht, wir müssen zurück zu Lenin kehren. Und das ist ja nicht die Lösung. Ich behaupte auch nicht, dass Lenin richtig in Ordnung war und dann kam der böse Stalin und hat alles versaut. Sondern der Stalinismus war ja natürlich in gewisser Weise im Leninismus angelegt. Und Lenin, wenn man sich ihn genau anschaut, dann ist das Interessante an Lenin, dass er sehr unideologisch war. Dass er immer wieder gemerkt hat, wenn etwas nicht funktioniert hat, dann kehrt man zurück zum Punkt Null. Das heißt, er hat ein sehr schönes Beispiel gegeben. Wenn man einen Berg besteigt und man ist kurz vor dem Gipfel, weil man merkt, der Weg, den man eingeschlagen hat, ist der falsche Weg, dann muss man zurück ins Tal gehen und im Tal wieder nach diesem Punkt Null suchen. Und genau das ist, was die Linke zurzeit tun sollte. Und ein anderer Punkt, den ich bei meinem Lenin, ich gebe zu, das ist ein etwas seltsamer Lenin, den ich da sehr interessant finde, das ist, dass er in den letzten Jahren wirklich besessen davon war, von Zivilität, von guten Manieren, wie man sich zu benehmen hat. Und in diesem Testament, das er geschrieben hat und das für alle Linken, wie mich natürlich unglaublich wichtig ist, in diesem Testament, wo er vor Stalin gewarnt hat, da hat er nicht vor Stalin gewarnt, weil er gesagt hat, Stalin macht die falsche Politik oder Stalin macht die falsche Wirtschaftspolitik, sondern er hat gesagt, Stalin ist zu brutal, Stalin hat keine guten Manieren.
Lenin, so-called famous Lenin's Testament, where he advises Politburo to depose Stalin. Okay, but what are Lenin's arguments against Stalin? Not wrong political line, wrong economic politics, whatever, but simply Stalin is too brutal, he doesn't have good manners.
Sie hören Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur, zu Gast ist Slavoj Žižek. Wir haben gerade über Lenin gesprochen und Lenins Frage, was tun? Sie schreiben in Ihrem Buch Ärger im Paradies vom Ende der Geschichte zum Ende des Kapitalismus, dass lieber ein Desaster passieren soll als ein ereignisloses Überleben in einem hedonistisch-utilitaristischen Universum. Und Sie hoffen daher, Žižek, auf ein Ereignis. Welches Ereignis soll uns denn retten?
Nun, das wird Sie vielleicht überraschen, aber wenn ich von einem Ereignis spreche, dann meine ich jetzt nicht irgendein großartiges Ereignis, wo man Millionen Tote in Kauf nimmt für die gute Sache.
Also keine Revolution.
Hier ist es already more ambiguous, because it all depends on what do you mean by Revolution.
Nun, aber das ist ja schon wieder zwiespältig und dann ist ja eben die Frage, welche Revolution meinen Sie? Ich habe wirklich die Schnauze gestrichen voll von einer Linken, die immer von diesen großen Ereignissen so fasziniert ist, wo ja 1 Million Leute waren damals in Kairo oder damals in Istanbul. Was mich viel, viel mehr interessiert ist, was geschah denn am Tag danach? Wie hat sich denn der Alltag danach manifestiert? Was passiert nach der Revolution? Und wenn wir uns die große Oktoberrevolution anschauen, 1921, 1922, was geschah denn danach? Was war denn da der normale Alltag? Da haben doch die Leute nichts wirklich gespürt an einer sozialen Veränderung. Und nur Stalin hat dann plötzlich auf eine sehr pervertierte Art eine neue Normalität, einen neuen Alltag eingeführt. Aber diese Veränderung im Alltag ist das, was ich meine, wenn ich von einem wahren Ereignis spreche. Das ist das, was mich wirklich interessiert.
Invent, propose anything really new about social life and only Stalin then brought some kind of very perverted, terrifying normality. So my idea again is more and more. A true event is not something that breaks the normal run of things. A true event is the change which then is felt in daily life itself. We, for example, no longer can speak about women in the same way, making fun of them from the brutal patriarchal position that we were still able to do it before 68.
Um Ihnen ein Beispiel zu geben, natürlich können wir nicht mehr so über Frauen reden wie in diesem brutalen Patriarchat vor 1968. 1968 hat natürlich Spuren hinterlassen, gerade wenn es um die Rolle der Frauen geht. Und es ist diese Revolution der Sitten, von der Hegel schon gesprochen hat, die ich meine. Und diese Revolution ist nur sehr, sehr schwer zu erreichen.
Unwritten rules. Here the revolution is really difficult to make.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie schon ein evolutionäres Verständnis von Revolution, also eine umfassende soziale Veränderung. Und ich frage mich,
ja? I'm not sure. I'm at a loss. I don't have, you know, you are asking me about what is my rabbit, no?
To be pulled, den Sie aus dem Hut ziehen können.
Ja. I'm saying no. I'm still playing with hats. I don't
okay.
have a big fat rabbit there. But you know why? Now you can ask me, yes, why not gradual evolutionism? Why do I still speak about revolution and all that?
Ja, also Sie fragen praktisch, welchen Hase ich jetzt hier aus meinem Hut zaubern will. Ich bin aber immer noch mit den Hüten beschäftigt und habe nicht diesen fetten Hasen, den ich da herausziehen könnte. Aber warum ich immer noch eher von revolutionärer Entwicklung anstatt von evolutionärer Entwicklung rede, ist ganz einfach. Nehmen wir uns das Beispiel der Ökologie. Es ist ganz klar, neue Analysen haben es bewiesen, dass wir einen ganz radikalen Wechsel brauchen, wenn es darum geht, wie wir uns in Zukunft ernähren wollen. Wir brauchen weniger Fleisch beispielsweise. Wir haben das Problem der globalen Erderwärmung. Und es ist ganz klar, das wird eine echte Katastrophe werden, eine echte Revolution werden, aber nur dann, wenn wir nichts tun. Und ich hoffe, das wird den Leuten immer klarer.
Revolution, but in the sense of catastrophic change, will happen if we don't do something. And this is gradually, I hope, becoming clear.
Aber ich verstehe nicht, wie passt das zusammen mit Ihrer These, die Sie häufig aufstellen, dass Sie sagen, wir müssen Marx lesen, die 11. Feuerbach-These, und sie komplett umdrehen und sagen, wir haben die Welt so sehr verändert in der letzten Zeit, jetzt sollten wir dazu übergehen, sie einfach nur unterschiedlich zu interpretieren. Wie passt das zusammen?
Ja, because I think, and we come now back to what I was telling you, improvising about before, this idea that you know, ordinary people know it somehow. No, none of us really knows where are we heading today.
Ja, dann versuche ich es einfach noch einmal, nachdem ich ja vorhin bei der Antwort so ein bisschen improvisiert habe. Also ich glaube, dass normale Leute heutzutage überhaupt nicht wissen, wohin es geht. Und das ist das Tragische an dieser Position, die ich habe, dass es reicht ja nicht aus, alles immer nur abzulehnen. Und ich glaube eben auch nicht, dass diese Haltung, zu sagen, Intellektuelle sind schuld und dieses anti-intellektuelle Denken, dass das irgendetwas bringt. Ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, wir müssen heutzutage immer mehr denken und auch immer mehr nachdenken, weil wenn wir Intellektuelle nicht mehr unseren Job machen, wie soll es dann erst bei den sogenannten einfachen Leuten sein? Und da steckt wiederum eine weitere Tragik dahinter, die Hegel bereits entdeckt hat, der gesagt hat, wenn man versucht, soziale Veränderungen zu schaffen, dann verkehren sie sich am Ende in ihr Gegenteil. Und wenn man sich den Kommunismus anschaut, als er vor 100 Jahren plötzlich erschien, glaubte der Kommunismus, dass die Revolution, eine kommunistische Revolution, aus diesem Teufelskreis ausbrechen könnte. Aber wir haben ja gesehen, dass selbst die besten Absichten schreckliche Resultate gebracht haben. Und hier ist mein Denken jetzt vielleicht noch radikaler. Ja, es gibt all diese Schrecken des Kommunismus, aber wenn wir gar nichts tun, dann wird es vielleicht noch fürchterlicher. Darin liegt ja genau die Verzweiflung, in der wir uns befinden, dass alles in gewisser Weise falsch läuft.
Remain a little bit more radical. That reflecting all the horrors that the communist idea gave birth to, we should at the same time be aware that if we do nothing, the catastrophe will be even greater in the long term. It's a very desperate situation, you know. We will have to act out of despair. And with full awareness that maybe things will go terribly wrong.
Herr Žižek, eine letzte kurze Frage noch zum Abschluss. Eins Ihrer Lieblingshobbys ist ja die psychoanalytische Filminterpretation, mit der Sie immer wieder...
Sorry, can I interrupt you? This will amuse your, our listeners.
Ja,
do you know that? Here I'm a totally perverted theorist.
Oh mein Gott, genau danach...
Did you know that quite many films of which I wrote, I haven't seen them?
Nein.
And I wrote a detailed interpretation, and then I was often afraid to see the film. Like, you know, Hegel said, if facts don't fit the theory, so much worse for the facts, you know. My idea was, I have a good reading of the film. I will not allow the empirical real film to disturb my theory. So just to warn you, I am a theoretical madman.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ich muss Ihnen etwas erzählen, was die Hörer wahrscheinlich amüsieren wird. Ich bin wirklich ein total perverser Analytiker und Theoretiker, weil ich muss Ihnen gestehen, die meisten Filme, über die ich geschrieben habe, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Und ich hatte auch Angst, mir diese Filme dann anzuschauen, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob meine Interpretation dem empirischen Sehen noch standhält. Von daher, und das hat auch mit dem zu tun, was Hegel einmal über Fakten gesagt hat und die Theorie. Er hat gesagt, wenn die Fakten nicht ausreichen, um die Theorie zu verstärken, dann muss man die Fakten eben verändern. Und genauso geht es mir eben auch, wenn ich einen empirischen Film dann sehe, zu dem ich bereits eine sehr schöne Theorie verfasst habe. Ja, und daher bin ich eigentlich ein perverser Verrückter, ein perverser Theoretiker.
Ganz kurz die letzte Frage. Sie haben mehrere Filme gemacht, um die Ideologie zu entlarven. A Pervert's Guide to Cinema. A Pervert's
Guide. And I haven't seen none of them.
A Pervert's Guide to Ideology.
You know why not?
Ideology.
You know that I am a hysterical person, sniffing all the time and so on.
Yeah.
When I see myself more than 20 seconds on screen.
Oh my God. Yeah.
I have to run to the toilet. It's impossible for me to...
Und meine Frage wäre aber, also Sie haben diese beiden Filme, Pervert's Guide to Cinema, Pervert's Guide to Ideology.
Yeah.
Wie zur Hölle würde ein Pervert's Guide to Žižek aussehen?
My God, it would certainly be, if it Okay, now we download everything.
Ja, wissen Sie, ich bin ein sehr hysterischer Mensch und ich halte es wirklich nicht aus, mich länger als 20 Sekunden auf der Leinwand zu sehen. Nach 20 Sekunden muss ich sofort auf die Toilette rennen. Und ich kann es noch einmal betonen, also diesen Film, den ich gemacht habe, A Pervert's Guide to Cinema, war alles über Filme, die ich nicht gesehen habe. Aber wie sollte das jetzt aussehen, wenn man sozusagen einen Pervert Guide über Zizek macht? Aber vielleicht erinnern Sie sich ja daran in Zeiten, als es noch Videotheken gab, weil heutzutage wird ja alles nur noch downgeloadet, da gab es ja in den Videotheken immer die sogenannte Erwachsenenabteilung für die Pornofilme. Und ich glaube, man müsste sozusagen also für mich eine besondere Abteilung einführen, in der es noch härtere Einlasskontrollen geben sollte, aber jetzt nicht, weil ich irgendwas Ekliges oder Perverses zu sagen hätte, sondern ganz einfach, weil ich von dieser Aussichtslosigkeit spreche, in der wir uns befinden und weil ich nicht daran glaube, dass wir schon irgendwie eine Lösung finden werden.
Basic Aussichtslosigkeit.
Darauf bleibe ich gespannt, auch auf die Aussichtslosigkeit Ihres neuen Films A Pervert's Guide to Zizek.
Ja, da entsteht gerade ein dritter Film und den mache ich gerade zusammen mit Sophie Fiennes und wir machen etwas sehr Opportunistisches. Wir machen einen Pervert's Guide des 21. Jahrhunderts.
Okay, darauf sind wir auch gespannt. Ich hoffe, dass Sie sich das 21. Jahrhundert dann auch nicht angeguckt haben, so wie die ganzen Filme, die Sie analysiert haben, weil die Realität Ihre Interpretation zerstören könnte, Herr Zizek. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Herr Zizek.
Ich danke Ihnen, wirklich. Ich danke Ihnen.
Das war der slowenische Philosoph Slavoj Žižek im Gespräch und pünktlich zu seinem 70. Geburtstag erscheint sein neues Buch im Fischer Verlag »Wie ein Dieb bei Tageslicht – Macht im Zeitalter des posthumanen Kapitalismus« der Titel. Und wir bleiben noch kurz bei Slavoj Žižek. Die effizientesten Lügen werden aufgeführt mit der Wahrheit, schreibt der Philosoph Slavoj Žižek. Und das kennen die meisten ja wohl aus dem Alltag. Eine gute Lüge muss man mit möglichst vielen wahren Fakten ausstatten, damit sie überzeugend wirkt. Die Lüge braucht also die Wahrheit. Warum aber brauchen wir die Lüge? Eine Frage, die wohl in der Fastenzeit einige umtreibt. Mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen heißt das Motto der evangelischen Kirche für diese Fastenzeit. Aber geht das überhaupt, so ein Lügenfasten? Und wer ist eigentlich mit diesem Lügen gemeint? Das fragt sich Andrea Rödig in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
Epimenides, der Kreter, sagt, alle Kreter lügen. So geht eines der ältesten philosophischen Paradoxa. Der Satz ist nicht sinnvoll aufzulösen. Wenn es wahr ist, dass alle Kreter lügen, lügt auch Epimenides. Wenn er aber lügt, dann ist die Aussage, alle Kreter lügen, falsch. Die Katze beißt sich in den Schwanz und schon dieses kleine Beispiel zeigt, im Gegensatz zur einfachen, klaren Wahrheit, bringt uns die Lüge immer in Schwierigkeiten, in logische, moralische oder auch gesellschaftliche. In letzter Zeit gibt es viel öffentliche Aufregung um etwas, das man Leistungslüge nennen könnte. Beim renommierten Spiegeljournalisten Klaas Relotius angefangen, der seine Reportagen zum Teil frei erfand. Und dann beschäftigt die Öffentlichkeit wieder einmal einen Dopingskandal erster Güte. Sportler bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld wurden bei der Eigenbluttransfusion erwischt, teilweise noch mit der Nadel in der Vene. Johannes Dürr, ein Skilangläufer, der schon einmal gesperrt wurde, bekannte in einem ARD-Dokumentarfilm sein Doping, schwor ab und dopte weiter. Ohne das, erklärt er, hätte er die verlangte Leistung nicht bringen können. Lüge ist so etwas wie soziales Doping. Sie verschafft demjenigen, der schummelt, einen Vorteil gegenüber anderen. Die Lüge funktioniert aber nur in einem Gesamtsystem. Sie hat immer eine Empfängerseite. Sie sei ein Sprachspiel, das gelernt sein will, sagt Ludwig Wittgenstein. Hochstapler berichten, dass sie anderen Menschen immer nur das sagen und versprechen müssten, was diese sich wünschten. Dann funktioniere der Betrug perfekt. Die Lüge als Wunschmaschine macht die Welt auch interessanter. Einmal, weil sie durchaus etwas Poetisches hat, sie baut Luftschlösser und allein dafür müsste man sie schätzen. Sie hält aber auch das beliebte Spiel von Versteck und Aufstöbern in Gang. Ohne Lüge gäbe es keinen Krimi und sonntagsabends keinen Tatort. 7 Wochen ohne Lügen fordert die evangelische Kirche als Fastenopfer. Kann das überhaupt gehen? Die Lüge sei eine Bequemlichkeit, eine Komfortzone, heißt es in dem Aufruf. Bequem aber ist dieser Pakt mit dem Teufel oft gerade nicht. Wer lügt, muss etwas verbergen und wenn die Sache auffliegt, werden Exempel statuiert. Die überführte Betrügerin zahlt den Preis stellvertretend für alle, die nicht erwischt werden und für den Erhalt des Systems. Der Skisportler Johannes Dürr hat wegen wiederholten Dopings eine erhebliche Haftstrafe zu erwarten. Gerade die Leistungslüge ist aber nicht bloß eine individuelle Tat, sondern Antwort auf einen strukturellen Zwang. Der Lügner ist immer auch Symptomträger einer unfreien Gesellschaft. Vielleicht sollten wir den Aufruf der evangelischen Kirche so verstehen, dass mit dem Lügenfasten nicht nur das aktive Lügen gemeint ist, sondern auch der passive Lügenkonsum. 7 Wochen keine Lügen hören wollen, das hieße, keine märchenhaften Extremleistungen im Sport erwarten und weniger aufregende Revolverreportagen. Wir müssen uns andere Wunder suchen, andere Abenteuer, andere Leistungskonzepte. Denn auf Dauer funktioniert das Spiel mit der Lüge nicht, allein schon aus logischen Gründen. 7 Wochen ohne Lügen, das lässt sich mit etwas Toleranz gut vorstellen. Aber 7 Wochen ohne Wahrheit, das ginge wirklich nicht.
Die Wahrheit ist grundlegender als ihr Gegenteil, die Lüge. Deshalb ist es nicht möglich, sich 7 Wochen ohne Wahrheit vorzustellen. 7 Wochen ohne Lügen, wozu die evangelische Kirche auffordert, ist immerhin vorstellbar, meint Andrea Rödig in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit, das Philosophiemagazin für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.